Hallo und herzlich willkommen zu Pilot Pickups, eurem zweiwöchigen Serienpodcast. Wir besprechen den ganz heißen Spieb. Und zwar, wenn ich sage wir, dann meine ich nicht nur mich, Rudolf Inderst, sondern auch...
Ja, hallo, hier ist die Nicole Lange.
Wow, das ist ja heute wir hier. Also, bestes Revue, beste Unterhaltung, bestes Kino aller Zeiten. Genau. Und was ist da los? Wer sieht das schön? Also, man kann es jetzt nicht sehen, aber man kann sich ja in unserem Aufnahmeprogramm Zencaster immer so coole Namen geben. Und ich habe mich heute Zugriff genannt. Und in diesem kleinen Wort, da steckt schon der entscheidende Tipp drin. Wir sprechen nämlich heute über den Greif. Ja, der Greif oder auch Holbeins, der Greif. Das ist eine deutsche Fernsehserie mit, Achtung, Jeremias Meyer, Leana Drinda, Zoran Pingel und Theo Treps. Ja, die Namen klingen schon fantastischer, als die Serie selbst ist. Oh, was habe ich da nur gesagt? Regie führten Sebastian Marker und Max Zähle. Und die Idee, die stammt ebenfalls von Sebastian Marker und Erol Jesil Kaya. Und die hat gleichzeitig auch als Showrunnerin fungiert. Nein, die beiden haben als Showrunner fungiert, so muss man sagen, genau. Und wer sich jetzt nicht so in der klassischen Kinderliteratur der westdeutschen Powerrepublik auskennt, naja, gerade so, der Greif ist von Wolfgang Holbein und Heike Holbein aus dem Jahr 89. Also jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das noch vor Maueröffnung erschienen ist oder nicht, auf jeden Fall. Ganz viele meiner Alterskohorte, Nicole ist natürlich viel jünger, die kann sich daran wahrscheinlich gar nicht erinnern, die wuchsen ja mit Holbein-Fantasy auf. Es war immer so ein bisschen Schmalspur-Stephen King. Wem das zu gruselig war, der musste halt dann den deutschen Schnickschnack da lesen. Holbein, er und seine Frau, die haben produziert Bücher, ey, als ob Rashid gar keine Pause mehr macht. Die tausende Romanseiten, die gingen da wöchentlich praktisch raus. Es dürfte auch nicht die letzte Holbein-Umsetzung gewesen sein, wenn das Ding irgendwie Erfolg haben wird. Ob es das haben wird, das ist noch zu, ja, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall haben wir uns dieses Ding mal vorgenommen. Im Mai 23 auf Amazon Prime erschienen, bisher eine Staffel mit 6 Folgen. Und ich verrate es einfach schon einem Cliffhanger am Ende. Also eventuell erleben wir eine zweite Staffel, aber das ist ja mittlerweile gutes Handwerk, dass man immer gleich seinen Setup mit einbaut. Und Folge 1 haben wir uns beide angesehen und die Nicole, die führt uns jetzt mal durch diese erste Folge und sagt uns, ob wir Zugriff rufen müssen.
Ja, vielen Dank für dieses nette Intro. Und ja, deutsche Serien haben ja spätestens seit Dark schon ein gewisses Standing, zumindest wenn sie einen Stoff haben, der, ich sag jetzt mal, über das normale Zweite Weltkriegsthema hinausgeht. Und das fand ich halt auch mal ganz spannend. Wir haben ja durchaus auch literarische Vorgaben, die schon sehr viel Potenzial letzten Endes innehaben. So, ne? Aber zur Besprechung kommen wir ja gleich noch. Auf jeden Fall, genau, der Greif. Wir sind im Jahr 1984. Das ist ein Jahr, das wir auch alle kennen. Also, was heißt wir alle, aber ein Jahr, mit dem Rudi und ich zumindest auch irgendwie verbunden sind, wahrscheinlich so. Wir kennen uns da ein bisschen aus. Es ist dunkel und wir sehen, wie ein Junge in seinem Bettchen liegt. Und das hat mich schon gleich ein bisschen getriggert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Junge wacht auf und wer reibt sich bitte so die Augen, wenn er aufwacht?
Ja,
also das ist.
Ja.
Das ist
ganz schlimm. Das ist absolut richtig, als ob man so nach 27 Jahren Heuschnupfen aufwachen würde. So reibt der Junge, ich dachte schon, der reibt sich jetzt die Augäpfel raus.
Ja, wer macht sowas? Also, ich weiß ja nicht. Das war schon sehr intensiv und ja. Also, naja, auf jeden Fall, das ist natürlich nicht das Einzige, was in dieser ersten Szene passiert. Der Junge wacht auf und ja, sein Vater kommt ganz aufgeregt rein und zerstört erstmal alle Keramikfiguren, spricht irgendwie so ganz merkwürdiges Zeug oder redet leicht verwirrt über die Keramikfiguren so und ja, sie haben uns gefunden irgendwie und solche Geschichten und als Zuschauer weißt du noch nicht so ganz genau, was jetzt eigentlich stattfindet. Du hast im ersten Moment auch so ein bisschen den Eindruck, als wüsste der Junge nicht so ganz, was da jetzt gerade Phase ist, aber im späteren Verlauf wird man noch herausfinden, dass wo die ganze Familie schon etwas darauf vorbereitet war, auf diesen Tag X, was auch immer das sein möchte oder soll. Und genau, der Vater zerrt seinen kleinen Jungen aus dem Bett und der große Bruder ist auch schon auf und hat oder nimmt schon alle Sachen zusammen und packt alles in Panik ein und die beiden oder die drei fliehen dann im Auto. Der Vater sagt dann auch immer, ja, es wird uns finden und so alle total in Panik. Und während sie auf der Straße fahren, steht auf einmal auch eine Frau mitten auf der Straße und sagt, es ist nicht real und so und dann lass wenigstens die Kinder hier und so. Also richtig dramatisch alles schon. Und der Vater hat aber auch überhaupt gar keine Probleme, diese Frau jetzt, wo wir später herausfinden, dass es die Mutter der beiden Kinder ist und offenbar auch seine Lebensgefährtin, seine Frau, hat er auch gar keine Probleme, Gas zu geben und ja, auf die Frau zuzufahren, die dann noch zwar sehr tapfer auch noch weiter im Weg steht, aber er überfährt sie natürlich nicht, sondern macht noch so einen Schlenker an ihr vorbei und fährt dann aber mit den beiden Jungs dann in die Nacht hinaus. Ja. Das ist der turbulente Einstieg. Rudi, habe ich irgendwas vergessen am Anfang, was wichtig wäre?
Ja, das Wichtigste ist, das
Das Wichtigste habe ich vergessen, schön. Ja,
vergessen, weil sie fahren nämlich ein wunderschönes Auto.
Ach so.
Ein wunderschöner Ford. Es ist ein wunderschönes Grün, das sie da fahren. Und das möchte ich mal gesondert zu würdigen wissen. Und eventuell, was noch später vielleicht ein bisschen von Prägnanz ist, es ist wohl der Geburtstag des kleinen Kindes.
Ah, stimmt. Ja, genau. Genau, man sieht noch die Torte. Und so, wie sie auf dem Tisch steht im Zimmer des Jungen. Und deshalb ist er wahrscheinlich auch schon etwas früher wach oder beziehungsweise ist davon so ein bisschen aufgewacht, weil er so aufgeregt ist und dann sieht er die Torte und freut sich auch schon. Aber naja, Geburtstag wird heute nicht gefeiert, dafür aber offenbar eine Flucht. Genau, 10 Jahre später. Wir haben 1994, das Jahr der Hörspielkassetten, Walkmans und zum Teil auch nicht immer hundertprozentig ja, stilsicheren Kleidungsstilen, sagen wir es mal so.
Wow.
Die 90er Jahre waren schon wild, muss man sagen.
Ja.
Aber guter Musik auf jeden Fall und vieler schöner Hörspiele, auch das darf man nicht außer Acht lassen. Und wir alle kennen das vielleicht halt noch so, die meisten haben ja auch sich so ja, später waren es dann CDs, die man so gebrannt hat mit den coolsten Songs, die man so hatte. Da hat man ja auch sehr viel Zeit zum Teil reingesteckt. Hier sind es jetzt tatsächlich die Kassetten. Ich kann mich auch noch dran erinnern, als ich Kassetten aufgenommen habe, so, oh mein Gott, im Radio läuft das und das Lied, ganz schnell zum Kassettenrekorder und auf Aufnahme drücken. So, und dann hatte man die Werbung noch oder das Reingelaber vom Moderator noch mit drin. Aber egal, man hatte das Lied auf jeden Fall.
Stimmt, aber muss sagen, daran habe ich gedacht bei diesen Tapes, dass die lange Zeit gab es ja auch wenig privat, gab es ja kein Privatradio und Bayern 3, der bayerische Popsender öffentlich-rechtlich, eine sehr erfolgreiche Chart-Show gehabt. Und da wussten die schon, dass als Hörerservice haben die Dinge immer komplett auslaufen lassen. Angekündigt, zack, dann ging es los und auch nicht reingesprochen. Und darum war das so begehrt, die mitzuschneiden mit der Kassette.
Ja, finde ich, da hat mal jemand mitgedacht. Finde ich sehr gut auf jeden Fall. Der Junge, den wir am Anfang noch zugucken durften, wie er aus seinem Elternhaus flieht, zusammen mit seinem Bruder und seinem Vater, ist mittlerweile erwachsen geworden und heißt Mark. Und er hat mit seinem Bruder Thomas einen Plattenladen. Und das macht es natürlich auch immer sehr zugänglich, dass er die ganze Musik und dergleichen auch bekommt und da auch sehr angesagt ist. Und in der Schule ist er derjenige, der halt die Tapes verkauft und da auch eine kleine Mark, damals war es ja noch Mark, D-Mark, eine kleine D-Mark immer noch mitverdient. In der Schule selbst läuft es wohl offenbar eher so semi-gut, was auch so ein bisschen mit seiner Vergangenheit zu tun hat, weil die Familie offenbar auch schon so ein bisschen, ja, wenn man so will, vorgebrandmarkt ist. Sein Bruder Thomas hatte wohl schon in der Vergangenheit die eine oder andere Auseinandersetzung mit einigen Lehrern und ist deshalb auch von der Schule geflogen, weil er sich eben halt auch körperlich mit einem Lehrer wohl etwas stärker auseinandergesetzt hat, dem wohl einen runtergehauen hat.
Da muss ich kurz eingreifen und sagen, das ist tatsächlich so. Es ist kein Wunder, ja, wenn man sich anschaut, was unterrichtet der? Ja. Naturwissenschaftler sind einfach völlig enthumanisierte Arschlöcher.
Das mal so als Grundaussage von Rudolf.
Ich würde sagen, in der Mathematik ist doch gar keine Naturwissenschaft. Verdammt!
Ich wollte das jetzt einfach mal so stehen lassen. Aber ja, der Lehrer ist auch bei Marc nicht gerade sehr feinfühlig. Und du denkst dir so, was ist mit dem? Also kommen wir vielleicht noch später drauf zu sprechen. Aber auf jeden Fall kann man schon verstehen, warum der Bruder ihm vielleicht die eine oder andere Klatsche gegeben hat. ist auf jeden Fall sehr, sehr unfreundlich ihm gegenüber. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich wollte Marc das Ganze vergessen, die ganze Vergangenheit ruhen lassen und eigentlich auch mit seiner Mutter zusammen jetzt ein normales Leben führen. Seine Mutter ist Krankenschwester, wohl offenbar auch sehr selten zu Hause, zumindest sieht man das so in den ersten Folgen auch, dass sie bis spät abends arbeiten muss, aber sich dennoch sehr fürsorglich auch um ihren Sohn kümmert. Und er lebt jetzt wohl offenbar bei seiner Mutter, die da jetzt auch alle Hände voll zu tun hat offenbar mit einem pubertierenden Sohn und einem anderen Sohn, der immer noch offenbar ein gespaltenes oder schwieriges Verhältnis zumindest stattfindet. Das kriegt man in der späteren Folge oder in der späteren Szene auch zu sehen. Auf jeden Fall möchte er eigentlich mit dem ganzen Kram, was er damals in seiner Kindheit erlebt hat. Der Vater war da wohl auch sehr intensiv dabei, den beiden Söhnen beizubringen, dass da irgendeine düstere Macht ist, dass da irgendwas Bestimmtes auf die beiden lauert und dass er demnächst auch sozusagen der Auserwählte sein wird, der das Ganze weiter beobachten soll. Was das genau ist, das erfährt man jetzt in den ersten Minuten noch nicht, aber die beiden Brüder reden da auch immer sehr stark miteinander und waren auch beide in Therapie. Der ältere Bruder Thomas offenbar auch, was aber offenbar nicht so sehr viel gebracht hat, weil im Plattenladen reden die beiden dann später darüber. Und zum 16. Es ist nämlich wieder der Geburtstag des jungen Marc. Und zu seinem 16. Geburtstag soll er die Chronik, was auch immer die Chronik ist, überreicht bekommen. Und ja, genau. Der Bruder bauscht das auch so ein bisschen auf und ja, und du bist jetzt an der Reihe, es ist jetzt an dir, das Ganze jetzt halt weiterzutragen und sowas halt alles und aufzupassen und so. Und Marc ist natürlich erstmal jetzt ziemlich beleidigt und erstmal auch sauer darauf, dass sein Bruder ihn offenbar belogen hat, weil Thomas offenbar im ersten Moment immer gesagt hat, ja, ich glaube auch nicht mehr daran so. Und dann zieht er da auf einmal diese fette Chronik aus der Tasche und sagt ihm, hier, da musst du dich jetzt eintragen, damit wir das auch alles weiter tragen können und weiter darauf achten.
Hast du gecheckt zu dem Zeitpunkt, weil ich habe den Greif auch gelesen tatsächlich damals, aber ich habe das nicht im Kopf. Aber mir ist nicht ganz klar, warum das jetzt, müssen das dann, weil es heißt ja immer, das hat der Vater deines Vaters gemacht. Und mir ist jetzt nicht klar, warum es auf beide Söhne, oder ist es so eine Regel, die auf beide Söhne dann überspringt? Weil eigentlich würde man ja sagen, wenn es eine Generation ist, dann würde ja einer von beiden auch reichen.
Theoretisch schon, ja. Also die genaue Regelauslegung habe ich auch nicht so ganz verstanden, wie da jetzt, vielleicht ist es wirklich halt immer der nächste Sohn, oder wenn halt keiner da ist, dann ist es halt der aktuelle Sohn. Vielleicht müssen es auch immer Söhne sein, ich weiß es nicht. Was ist, wenn da auf einmal nur Mädchen sind in der Familie?
Was, Nicole, bitte auf, so ein Quatsch. Entschuldigung. Kein Mädchen kann Abenteuer echt hart bestehen, das geht nicht.
Ja, und welche Familie würde schon auch mit nur Mädchen überleben, also das als Nachkommen? Das ist auch utopisch. Naja, auf jeden Fall, Marc ist sauer, will Beweise, sagt so, ja, wenn das wirklich so ist, so, ne, dann gib mir doch einen Beweis, hier, zeig mir doch mal, dass das alles auch Wirklichkeit ist, was der Vater damals so an Hirngespinsten abgelassen hat und so. Und der Bruder sagt so, ja, dann bald, heute Abend und so, und da wirst du deinen Beweis kriegen. Und Heute Abend? Was ist denn heute Abend? Ja, heute Abend wird bei den Eltern oder bei der Mutter gegessen, weil Geburtstag so. Das hat der Marc dann auch dementsprechend seinem Bruder Thomas dann auferlegt. So, also okay, wenn ich den Scheiß hier in Anführungsstrichen machen soll, dann kommst du bitte auch zu meinem Geburtstag und bist nett zu meiner Mutter und zu unserer Mutter beziehungsweise. Und dann gibst du mir einen Beweis so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Thomas, den Schauspieler, ich weiß nicht warum, aber ich finde den so dermaßen unsympathisch, wie er sich da die ganze Zeit so gibt. Und eigentlich möchte ich so die ganze Zeit immer nur sagen, oder eigentlich möchte ich, dass er Unrecht hat. Ich möchte einfach nur, dass er Unrecht hat und dass er wirklich verrückt ist, einfach nur so, was er da erzählt.
Ach so,
weil er sich halt immer so die ganze Zeit so, ja, ne, und so. Und so unnötig geheimnisvoll irgendwie. Also, keine Ahnung, ich fand das irgendwie, das hat mich irgendwie genervt. Naja, auf jeden Fall liest Marc natürlich jetzt die Chronik und hat danach Visionen, Einbildungen, Albträume. Man weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall die ganzen Monster, die er da in dieser Chronik sieht, das, was er erklärt bekommt. Er liest so ein bisschen was über eine Geschichte, über eben halt auch besagten Greif, der wohl, so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich die Geschichte noch nicht so richtig nachvollziehen können. Aber auf jeden Fall ist es halt so, dass da wohl eine, ich habe das Buch auch nicht gelesen, muss ich dazu sagen, wie nennt man das? Ein zweites Universum, ein Paralleluniversum besteht?
Ja, das ist so ein Parallelreich. Und da gibt es eben diesen schwarzen Turm und dort herrscht eben dieses grausame und machthungrige Monster, nämlich der titelgebende Greif letzten Endes. Und wie wir dann in der Chronik auch sehen, ist dieser Greif wirklich äußerst blutrünstig. Der frisst und zieht und reißt, was er an süßen kleinen Menschlein und Wesen so findet.
Genau, das zumindest liest man aus der Chronik heraus und daraufhin bekommt Marc ganz schlimme Albträume und Visionen und man weiß es nicht ganz genau, ob er für kurze Zeit vielleicht wirklich in dieser Parallelwelt war. Auf jeden Fall bildet er sich das daraufhin ein, so ein bisschen. Wacht dann aber wieder in der Wohnung von seiner Mutter und in seinem Zimmer wieder auf und ist natürlich daraufhin auch sehr verstört und diese Visionen verfolgen ihn auch in die Schule, was ziemlich schwierig ist, weil da ist gerade eine neue Mitschülerin in seiner Klasse, die er wohl ziemlich gut findet und die ihn auch eigentlich ganz gut findet. Und,
Love!
Ja, vielleicht, man weiß es nicht, ne? Aber die finden sich beide ziemlich gut und sie kommt danach dann auch so in den Plattenladen und sucht so ein Album, weil das gerade durch den Umzug, wie gesagt, sie ist halt neu in der Schule und in der ganzen Klasse, weil das Album, das Plattenalbum, was sie hatte, kaputt gegangen ist. Und wie es der Zufall so will, ne, geht sie dann in den Plattenladen von Marc und seinem Bruder und sucht da dann das Album.
Ja.
Und er gibt ihr erstmal eine CD.
Nicole, ich habe da eine Frage. Als du mit 15 so unterwegs warst zum Musikkaufen, hast du da auch immer gesagt, ich brauche es als Album, weil CD klingt so kalt und so clean. Das sind so typische Sätze, die irgendwie jetzt im Rückblick 40-Jährige schreiben. Ich weiß nicht, warum das dort ernsthaft 14-, 15-Jährige sagen sollten. Ich komme aus der Zeit. Hört mir zu, Kinder da draußen. Ich komme aus der Zeit. Keiner hat das so gesagt.
Ja, zumindest habe ich diese Kinder oder diese Jugendlichen dann nicht kennengelernt. Die waren vielleicht einfach außerhalb meiner geistigen Atmosphäre. Ich habe mich halt mit solchen Leuten dann vielleicht nicht rumgetrieben.
Stimmt.
Die waren einfach schon drüber, die waren einfach schon weiter als ich, kann sein. Aber nein, ich habe das auch so nicht gesagt. So, ich habe damals wirklich, CDs waren der heiße Scheiß und Schallplatten waren für mich einfach damals dann nur, Gegenstände, die zerkratzten, die einfach irgendwann keinen schönen Sound mehr hatten. So, mittlerweile sehe ich das auch anders. Ich finde, Platten haben schon so einen gewissen auch Nostalgiefaktor und sind vom Ton her auch teilweise natürlich ein bisschen, manche würden sagen besser, ich würde sagen anders, aber ich habe ja auch einen Plattenspieler. Aber wie du weißt, bei der letzten Vorführung ist ja da auch wieder das Paradebeispiel. Ne? Man hat einen Sprung in der Platte und die ganze Stimmung ist dahin.
Ja.
Nee, aber bevor wir weiter in das Thema Musik und Platten abdriften, auf jeden Fall lernen die sich da auch kennen und es es stört nicht so komplett das Kennenlernen, aber es erschwert es halt schon so ein bisschen. Und ja, die Becky, die findet aber den Markt dennoch ganz spannend und interessant. Und die beiden haben dann so ein kleines, ja, kann man schon sagen, Date, glaube ich.
Schon, ne?
Ja, eben. So ein kleines Date, quasi vom Plattenladen direkt auf den, auf das Dach des Plattenladens. Dort wird dann eine Feuertonne ausgepackt, was man halt so tut auf dem Dach. Und ein bisschen gegrillt, bisschen Musik gehört, so, ne? Ein bisschen gequatscht. Mhm. Und dabei vergisst man dann glatt, dass man eigentlich ja, sich mit seinen Eltern oder mit seiner Mutter und seinem Bruder verabredet hat. So. Und das fällt ihm dann ja sehr spät dann auf einmal auf, ist schon Abend. Und er, oh scheiße, ich muss los. Und geht dann schon mal weg und lässt sie mit der brennenden Tonne auf dem Dach einfach zurück und sagt so, ja, du kommst ja alleine runter, ne? Also, ich dachte so, jetzt soll sie das alles ausmachen und alles runterschleppen oder gehört das da aufs Dach? Also das fand ich ein bisschen weird dann auch in dem Moment.
Ja, ja, das war, naja, aber immerhin hat sie noch ein Tape bekommen.
Ja, immerhin das, ja, ein Tape für gute Laune-Tape, irgendwie sowas.
Ja.
Mit netter Musik.
Weil, das habe ich noch gar nicht, glaube ich, gesagt, das spielt ja in einem, das spielt in einem fiktiven Ort namens, nicht Krefeld, aber so ähnlich, Krefeld oder so. Mhm. Und die arme Becky, die hat ja auch ein Problem mit dem Elternhaus, weil die wurde einfach aus dem total verrückten, crazy Berlin, der Megagroßstadt, in diesen kleinen, dieses kleine Kaff geschickt, wo sie mit ihrem Vater abhängen muss. Und witzigerweise ist dieser Vater der Psychotherapeut oder der Psychotherapeut, nehme ich an, eben jenes unseres Titelhelden, was es sozusagen gleich irgendwie so ein bisschen alles miteinander verschwägert.
Oder auch verschwägert. Brisant auf jeden Fall. Das hat Konfliktpotenzial. Mhm. Naja, auf jeden Fall sind die dann alle am Essen. Also der Bruder ist tatsächlich über seinen Schatten gesprungen und besucht die Mutter, obwohl die sehr große Spannungen haben, wie dann auch am Ende ja heraus, ja, wie man dann am Ende auch herausfindet. Und der Abend endet nicht schön, nämlich wieder in einem Streit.
Ja.
Und
die geben sich auch wirklich Mühe, nicht zu eskalieren. Weißt du, so in gefühlt drei Sätzen explodieren alle. Mutti hier heftig am Rotwein, vielleicht schon ein Schlückchen zu viel. Der größere Bruder so auf Krawall gebürstet, gleich den ersten Vorwurf so richtig rausballern. Ja, glaubst du, es war geil, in der Klapse zu sein?
Ja.
Also, da geben sich alle richtig, richtig Mühe, alle total integrativ.
Ja, absolut. Da feiert man auch gerne Geburtstag.
Ja.
Genau, aber am Ende trennt man sich dann auch und die beiden Brüder, weil ja Marc unbedingt einen Beweis haben möchte und Thomas ja sagte, ja, an deinem Geburtstag kriegst du den Beweis, führt seinen jüngeren Bruder dann zum Friedhof.
Mhm.
Und Marc sagt auch, okay, weiß ich will hier nicht sein irgendwie, hier ist nicht schön, so nach dem Motto. Und dieser Friedhof, also jetzt mal ohne Witz, was ist denn das für ein Friedhof? Also das sieht ja aus wie die Gargoyle-Familie da und als wäre die da begraben irgendwie. Also mit diesem Totenkopf, also mit dieser, der ein oder andere kennt vielleicht noch Skeletor aus He-Man, der steht da vor den Pforten und bewacht den Friedhof.
Ja, also es ist schon sehr gothic.
Ja, also es ist ein Gothic-Friedhof, wenn man das so will, genau. Der ist schon sehr auf Horror gebürstet, sagen wir es mal so. Und ja, da möchte der Bruder halt Marc was zeigen und klettert erstmal über die Pforte und aufs Dach. Und das mit dem Dach habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Und sagt so, hey, hier, guck mal, ne, hier, wir können auch Höhen überwinden. Und Marc hat offenbar eine Höhenangst und stellt dann fest, so auf dem Dach, so, ach ja, ist ja super easy hier, ich habe ja gar keine Höhenangst. Und der Bruder erzählt dann auch wieder so ein bisschen, aber es ist für mich alles immer so aus dem Zusammenhang gerissen. Das hat für mich irgendwie keine richtige Erklärung, sondern, ja, wusstest du nicht, hier übrigens so, wir können auch, wir sind ein was, wie hat er das genannt?
Männer. Wir entstammen, unser Name heißt nicht umsonst so, wir entstammen wohl einem Zimmermannsgeschlecht oder so. Und darum sind wir es gewohnt, auf den Dächern rumzutanzen. Und ich habe es so verstanden, jetzt sind sie praktisch dieser diesem Fundort des magischen Artefakts, das sie so wirklich dann auch suchen gehen später, sind sie näher und es strahlt schon so ein bisschen aus und jetzt setzt es vielleicht auch so Kräfte frei, die bisher noch im Verborgenen waren und die dann der Junge auch für sich so ein bisschen entdecken lernt. Und das erste Anzeichen ist praktisch, dass er jetzt auf den Dächern sehr sicher sich bewegen kann, eben wie ein gelernter Zimmermann, der tagsüber eigentlich immer auf Dächern herumschlawenzelt.
Ja, ob er da tanzt, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, aber er hat auf jeden Fall keine Höhenangst, sagen wir es mal so. Das wäre kontraproduktiv wahrscheinlich. Ja, und dann geht es aber auch schon relativ schnell dann ins Eingemachte. Ne? Sie finden dieses Artefakt, was ja, echt so komplett unspektakulär ist. Ich weiß nicht, wie das heißt da, was die in der Kirche immer so mit Myrrhe und Weihrauch immer so hin und her.
Die finden ein Lot.
Das ist so ein Lot. Also ich wollte es nur gerade erklären, wie das so ein bisschen so auf mich wirkte, so anmutend wirkte, so ein bisschen so, als würde man da immer so hin und her mit wedeln. Und also man wedelt da so hin und her irgendwie mit oder er zeigt es halt so, hier, guck mal, das ist es. Sieht ein bisschen unspektakulär aus, muss man sagen. Das kleine Lot. Man hätte auch so die Folge nennen können. Aber auf jeden Fall, das finden sie und es reagiert auch sofort auf Mark und sein Blut, weil er sich davor noch leicht irgendwo kratzt oder piekt. Und Thomas ist total begeistert und findet das schon richtig cool, dass das schon alles so gut funktioniert. Aber was passiert jetzt, Rudolf?
Ich wollte gerade einwerfen noch, dass also es ist so, er sagt, er führt seinen kleinen Bruder in dieses geheime Häuschen. Erst dachte ich, wow, das ist wie bei der TARDIS. Innen drin ist es viel größer als von außen.
Ja, ne?
Aber okay, das heißt,
diese Scheune.
Er sagt zu seinem Bruder, du musst mir jetzt helfen, was zu finden. Und sie machen so ein kleines, diese kleine Holzschatulle auf und die ist offensichtlich mit so einer kleinen Mini-Falle gespickt. Also Falle ist eigentlich das falsche Wort. Es ist wie ein Fingerscan, nur mit Blut praktisch, weil hier wird der kleine Bruder dann gestochen eben beim Aufmachen der Holzschatulle, wo das Lot, also dieses Senkblei oder Richtblei drin liegen soll und es ist weg. Aber dann geht eine Geheimtür auf. Und im Boden, so eine Platte. Und der Bruder, eigentlich ist der gar, also so hat es auf mich gewirkt, vielleicht korrigierst du mich da auch, aber der war eigentlich in der Sekunde, machte der ein höchst eifersüchtiges Gesicht, weil er festgestellt hat, auf seinen jüngeren Bruder hat Fatih offensichtlich mit diesem Blutscan das Lot geeicht. Aber wenn er selber gepiekst worden wäre, wäre nichts aufgegangen. Ich glaube, das Blut ist praktisch gecovert, ist irgendwie gecovert mit dem, zusammenhängend mit dem Fundort. Also nur der jüngere Bruder hat überhaupt diesen Mechanismus auslösen können durch sein Blut.
Das kann sein, vielleicht.
Er ruft nämlich sozusagen, glaube ich, das Lot so ein bisschen. So ist es gedacht, denke ich.
Ja, es kann auch sein. Vielleicht ist er deshalb auch gar nicht der Auserwählte, der Thomas. So, vielleicht musst du das alles auch auf Mark warten.
Mark warten. was passiert dann? Also dann checken sie, check mal das Lot aus und das Lot benimmt sich so ein bisschen wie so eine Mischung aus Handwerkszeug eben und Schlange. Das legt sich so ein bisschen um den Unterarm und dann wird aber schon das große Gerumpel los, weil den Skeletor, den du vorher als solchen beschrieben hast, da löst sich die Steinstatue von ihrem Platz und macht jetzt Jagd auf die beiden und die wollen übers Dach entkommen, dann überlegen sie sich kurz zu kämpfen oder nein, wir hauen lieber ab. Und dann sind sie am Boden, die Statue ist weg, dann taucht sie wieder auf, sie sind umzingelt und dann in einem Moment der höchsten und größten Gefahr, Cut und Folge 1 zu Ende.
Ja, das war der Höhepunkt.
Ich hoffe nicht. Denn der wirkliche Höhepunkt ist noch, muss ich noch sagen, ist nämlich, in dem Plattenladen arbeiten sie nicht allein. Es gibt da einen jungen Mann, der verkleidet sich als Mettler. Den hast du ausgelassen.
Ach ja, stimmt, ja.
Das schlimmste Cosplay in der ganzen Folge ist dieser Typ. Der wirkt derart unglücklich und fehlplatziert und weiß ich nicht, so als ob man in so einen Fanshop für so Rocker-Klamotten geht oder Fußballkluft und sagt, ich muss einen Tag mich verkleiden im Stadion, bitte statten Sie mich mit brandneuen Utensilien aus. Und dann führen die halt immer so ein bisschen Pseudo-Nerd-Talk, weil der auch so fürchterlich gestellt ist. Was ist das beste Album? Das Black Metal von Metallica oder... Aber ich möchte nicht zu kleinteilig werden. Auf jeden Fall, dann ist die Folge zu Ende und ja, was bleibt dann übrig? Dann bleibt übrig, dass auch da wieder mal immer noch, obwohl Stranger Things 2016 startete, können offensichtlich die Copycats nicht die Griffel von dieser Serie lassen.
Das habe ich auch gedacht tatsächlich. Und es ist lustig, dass du den gerade erwähnst, den Cosplayer. Ja. Der, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, es gibt ja eine Szene, wo er doch mit einem diskutiert über neue Alben, dass er das Geld nicht hat irgendwie oder sowas. Weißt du es noch? Und
die Warenannahme wird sonst verweigert, wenn er nicht einen Vorschuss irgendwie gibt oder so.
Genau, genau. Und er hatte irgendwie den Schlüssel vergessen oder verlegt. Und in dem Moment, also als diese Szene kam und ich diesen Schauspieler zum ersten Mal sah und wie er aussah, musste ich sofort an Stranger Things denken. Weil ich irgendwie so dachte, okay, vom Look and Feel und allem drum und dran, fand ich, wirkte der voll wie, oh, wie heißt er nochmal? Nee, nicht Jonathan.
Achso, der D&D.
Genau.
Eddie.
Genau. Turn around. Okay. Der mit seiner Freundin da rumsingt.
Oder? Dusty.
Dusty, genau. Ja, genau. Dusty. Auch so von den Haaren her und so. Also ich hatte da voll die Stranger Things Vibes auch. Aber ja, was sagst du denn noch so?
Schwierig. Also ich habe das Gefühl, dass da sozusagen auch so ein Timer mitläuft, dass praktisch alle so und so viele Sekunden muss irgendein Artefakt, ein Objekt gezeigt werden, das dich erinnern lässt, das ist die Zeit, es spielt in der Zeit. Ob es das Kabel am Telefon ist oder die zerbrochene Schallplatte. Es wirkt einfach nicht organisch. Es wirkt so, als ob die sich halt durch ein Set durchbewegen würden und sich Sachen sagen, die sie sagen müssen, damit man weiß, wo sie sind und was sie tun. Und dann fand ich auch recht unausgewogen der Grad an Brutalität. Also ich habe ja nichts gegen Brutalität, aber hat mich doch überrascht. Allein schon die Szene in der Schule, wie arg er auf den Lehrer einprügelt. Also das war wirklich massiv und lang und blutig. Und dieser Albtraum, den er hatte, dass da das Monster natürlich sich irgendwie einem Stück Fleisch gut tut. Okay, das ist halt ein Monster. Das ist noch irgendwie herleitbar. Aber wow, ey, das ist doch gerade zu Zeiten von so Schulamokläufen, dachte ich mir auch, sperrt diesen, egal was der für einen Traum dahinter hat, wenn das sein Tagtraum ist, diesen Lehrer einen blutigen Klumpen zu schlagen, dann ist nicht die Therapie, dann muss schon der Therapeut sagen, nach 3 Jahren Therapie, nicht nur vielleicht sollten wir weitermachen, sondern ich glaube, da liegt auch noch ein anderes Problem vor.
Ja. Naja, wer weiß, ob er das überhaupt so schon mal dargelegt hat.
Auch die Mutter, es gibt offensichtlich auch in diesen amerikanischen alleinerziehenden Mutter-Darstellungen, gibt es immer nur 2 Berufe, die haben. Entweder so Nachtschwester-mäßig, Krankenhausangestellte, oder im Diner, so Überstunden, 13 Jobs gleichzeitig ausführend. Und die Mutter ist auch so eine Copy-and-Paste-Figur aus diesem Art von Motiv oder aus dieser Art von Serie. Und der wilde Rock'n'Roll-Bruder, der ist auch eigentlich wie der Bruder aus der Stranger Things, von der Stranger Things-Figur, die neu in die Stadt reinkommt, der dann sein Leben praktisch opfert am Schluss der, lass mich
nicht
lügen.
Jetzt nicht spoilern. Vielleicht haben das manche Leute noch nicht gesehen.
Ihr müsst halt mal nachgucken und jetzt nicht immer warten, dass Netflix euch Content schenkt und sagen aus Protest, ich zahle nicht mehr. Auf jeden Fall, wie heißt denn der? Nicht Eddie, sondern der andere Wilde. Naja, es ist alles nicht ganz so cool, nicht ganz so stimmig wie die Vorbilder und darum wirkt es auch so gewollt und mit der Brechstange. Es wirkt dann halt doch irgendwie so, naja, Deutsch, Deutschistan.
Ja, obwohl ich sagen muss, ich finde es in der Optik hat die Serie schon deutlich besseres Potenzial als manche andere deutsche Produktion. Also ich finde, man sieht der Serie nicht sofort in der Optik an, dass sie aus einer deutschen Produktion rauskommt. Also ich weiß nicht, welche Art von Film sie da benutzt haben, also Filmmaterial, aber man in 80% der Fälle siehst du es ja schon alleine daran, welches Filmmaterial es ist, ob es aus Deutschland ist oder nicht. Also ich weiß nicht, was die da immer machen. Auf jeden Fall denken sich deutsche Produzenten, glaube ich, jedes Mal so, ja genau, wir nehmen halt das, die Art von Film, Breitbandfilm, so, dann sonst nicht, dass die Leute halt auch denken, das ist eine internationale Produktion oder so. Ich weiß nicht, ob es da Regeln gibt für, aber ich fand das Produktionsniveau schon ganz okay. Gut, die Effekte, als der Skeletor-Wächter da mit den beiden kämpft und so, das sah in Teilen ganz okay aus, in manchen Teilen dann aber auch wieder nicht. Die Maske fand ich auch ganz okay von dem Monster und so. Ich fand es jetzt gar nicht so drastisch blutig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hast du begriffen, das ist auch so eine Sache, also okay, auf dem, weiß nicht, wie bei euch jetzt Schule früher war, da offensichtlich in Krehenfeld oder wo das ist, da bumsen die auch mal gerne auf dem Schulhof in ihren komischen Kuchen, die da völlig alleine rumstehen. Also da muss er mindestens 18 sein.
Ja, wenn er Auto fahren kann, auf jeden Fall.
Und seine Freundin, die dann ihm sagt, aber ihm sozusagen wieder die schöne Hundeleine anlegt, sagt dann, hey, aber paarweise auftreten ist nicht hier, Macker. Ist es derselbe, der später der DJ sein möchte?
Ja.
Schon, ne?
Ja, klar.
Wie heißt der DJ? Nap? Nee, Cap? DJ. Der Künstlername, der Künstlername, der sich gibt.
Den habe ich nicht mal.
Ich weiß auch gar nicht, wie diese Figur eingeführt. Also, nee.
Big John vielleicht? DJ Big John?
John? Nee, so heißt der Typ, mit dem man um die Häuser ziehen möchte.
Ach so, stimmt, ja. Nee, stimmt, das war der andere. Nee, keine Ahnung. Also Produktionsniveau fand ich ganz okay. Man kann sich's angucken. Man denkt nicht die ganze Zeit so, oh mein Gott, wie sieht das aus, finde ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand auch, dass sie die Zeit auch da wieder in Teilen ganz gut hinbekommen haben. Also was die Kleidung anging und so, da habe ich mich schon teilweise ein bisschen drin wiedergesehen, aber auch da, man ist ja jetzt nicht unbedingt das Paradebeispiel, wie die Kinder damals aussahen, so jetzt unbedingt, aber ich fand es jetzt, bei einigen denkst du ja wirklich, also so sah man damals einfach nicht aus, und hier fand ich es in Teilen schon ganz gut getroffen. Manchmal dachte ich mir dann auch wieder, okay, jetzt haben sie sich wieder zu weit entfernt, jetzt sind sie wieder in die 2000er oder darüber hinaus wieder geschossen, so. Oder es sind alles sehr stilbewusste und stilsichere Jugendliche.
Hm.
Aber den Soundtrack fand ich auch noch ganz nice, muss ich sagen. Auch, sie haben sich ein bisschen arg ausgelassen, was die Musik anging. Also da haben sie sehr stark in die Plattenkiste gegriffen. Also gefühlt jede zweite Szene mit einer neuen Musik unterlegt. Aber ich fand es passte. Fand es ganz okay.
Ja.
Und,
ja. Die ollen Rocker.
Aber zum Wichtigsten, die ollen Rocker, aber zum Wichtigsten die Story und den Storyverlauf und die Aufmachung, ich fand's nicht spannend. Ich fand's absolut nicht catchy irgendwie. Am Anfang dachte ich noch so, ja, könnte interessant sein, aber dann immer noch ein, also noch so eine Phrase rein, und es hatte nichts Eigenes irgendwie auch so. Es ist immer, ja, du bist der Auserwählte und ja, irgendwann kommt irgendwas und so. Also es war mir alles auch ein bisschen zu wirr im Storytelling teilweise. Und der greift dieses mächtige Wesen. Also das ist nicht so wie bei Herr der Ringe mit Sauron, wo du weißt, okay, das ist der Big Macker, da hast du dann auch wirklich Respekt vor, so, ne?
Hm.
Das wirkte irgendwie so, ja, kann gefährlich sein, aber irgendwie wirkt es nicht so gruselig auf mich, so, also
ja, ich Lauffilm ja. Macht halt allein noch nichts gruselig.
Ja, eben. Was bei Dark funktioniert hat, funktioniert nicht überall, also. Da habe ich mich auch dann teilweise ein bisschen dran erinnert gefühlt, so als sie dann in dieser Parallelwelt waren oder die gezeigt haben, da wurde dann auf einmal alles so bläulich, das hatten sie auch in Dark zum Teil in einigen Szenen gehabt, so. Aber ja, das hat überhaupt nichts zur Stimmung beigetragen. Und diese ganze Szenario so, ja, ich kann es verstehen, weshalb die Figur in dem Moment total erschrocken ist und Angst hat und so. Aber als Zuschauer fand ich es weder bedrohlich noch irgendwie unangenehm. Also ja, dann hat er das Reh oder was er da hatte. Es war ja auch noch nicht mal ein Mensch oder irgendwie sowas. Es war ein Reh, das er da dann zerfleischt hat. Und eigentlich hat er auch nur einmal abgebissen oder abgerissen, ein Stück Fleisch. So. Aber da bin ich anderes gewohnt von Horrorserien, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß auch nicht so ganz, wo es sich da einordnen will. Ja, also für mich war es nicht spannend genug, um zu sagen, da gucke ich weiter.
Tja, dieser Dark Tower, oh pardon, der schwarze Turm, wird ohne uns dann stattfinden müssen.
Auch der schwarze Turm, ne? Ist das Anlehnung an Stephen King? Oder hat Stephen King da irgendwie was angelehnt? Hat er doch auch sowas.
Stimmt, Stephen King wird von Heike Holbein abgeschrieben.
Hey, jetzt war nix hier, ne, gegen Heike Holbein, so, also, ne, vielleicht, man weiß es nicht, aber ich weiß nicht, wer früher dran war, ganz ehrlich gesagt.
Nun ja. Du?
89, okay. Ach so.
Ja, aber sein. Auf Deutsch. Ja, wer weiß es nicht. Dieser berühmte Stefan König unter einem Pseudonym Stephen King geschrieben. Ja,
Willst du denn weitergucken?
Nein. Nein, ich werde das nicht weitergucken.
Warum nicht? Also das habe ich jetzt noch nicht so ganz, das hast du noch nicht ganz genau erklärt.
Das ist für mich nicht stimmig. Es ist für mich zu gewollt, es ist zu sehr Brechstange. Ich hatte wenig Freude. Ich kann mich auch mit diesem, ich finde den Typen auch so ein bisschen waschlappig. Sein Bruder finde ich auch keinen Sympathikus.
Ja.
Und dann hatten sie noch diese Karikatur von Typen, der bestimmt ihnen dann helfen wird als total witziger Sidekick. Ah, ho, 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 ho. Nee.
Den Love Interest nicht zu vergessen?
Ja. Ich wette, dass der so in der Art und Weise, wie dieser, ich dachte schon, als der Psychotherapeut so dezidiert nach den Albträumen fragt, dachte ich schon, und sich so vorgebeugt hat und seine blauen Augen noch blauer plötzlich schimmerten, dachte ich schon, boah, das ist bestimmt so ein getarnter Bösewicht, der ist auch hinter dem Artefakt her.
Ja, ne?
Und plötzlich ganz interessiert so, was sind das für Albträume, was hast du da gesehen, sage es mir. Aber mir reicht das alles nicht, da spiele ich lieber eine Runde Pong.
Oha. Na gut, dann war's das, würde ich sagen, und du kannst den Landeanflug einleiten, oder?
Wenn euch diese Folge Pilot Pickups gefallen hat, dann sorgt doch dafür, dass es auch noch 100.000 andere Menschen gibt, denen das gefallen könnte und gefallen wird. Ratet uns härter am härtesten auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Lasst auf Spotify, nicht vergessen, kann man jetzt auch hier Fragen stellen, ja, und kommentieren sowieso. Ihr findet uns natürlich auch auf den in und auf den sozialen Netzwerken der Wahl, zum Beispiel auf Instagram und auf Twitter @pilotpickups. Und ihr könnt uns auch eine klassische Mail schreiben, aber da haben wir noch nie eine bekommen. Darum das neue Ratespiel. Wie heißt unsere E-Mail-Adresse? Kleiner Tipp, hört einfach die letzte Folge euch an. Be kind, rewind. Und damit verabschieden wir uns bis in 2 Wochen. Ich war Rudolf Inderst und bin es immer noch. Und mit mir im Mikrofon war
Nicole Lange. Und bezüglich der E-Mail-Adresse, wir könnten da ja mal so eine kleine Challenge zwischen uns und Mathildas Kirschkuchen mal machen vielleicht. Die haben ja auch immer Probleme mit den E-Mails. Schicken wir uns einfach gegenseitig, dann kriegen wir wenigstens gegenseitig mal Post. So, wie ist es, liebe Freunde von Mathildas?
Was ist der Rest, ihr Schnuffis?
Ja, ich sag auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank, war wieder sehr schön und Grüße gehen raus an Casimo. Hört bestimmt diese Folge. Bin mir ganz sicher.
Akropolis, adieu, ich muss gehen. Athen. Tschüss.
Auf Wiedersehen.